Situation, wo du einfach im Bett liegst und nicht einschlafen kannst? So deine Gedanken grübeln. Vielleicht machst du dir Sorgen und du verarbeitest irgendwas und du wälzt dich so im Schlaf und irgendwie bist du nicht so richtig relaxed. Oder kennst du den Gedanken, dass du dir manchmal diese Frage stellst, Gott, wo bist du? Wo bist du in meinem Leben? Wo sind die Verheißungen? Wo ist der Segen, von dem ich gehört habe? Wo ist das, wie ich dich vielleicht früher mal erlebt habe? Deine Nähe, irgendwie spüre ich sie gerade nicht. Vielleicht hast du Fragen, Zweifel, Ängste und alles geht dir durch den Kopf. Kennt es jemand? Ich kenne es. Und wir steigen heute ein in eine Geschichte, in eine Situation von einem jungen Mann, der genau das erlebt hat, beides. Dass er sich hingelegt hat und Gedanken gewälzt hat und dass er sich aber auch die Frage gestellt hat, Gott, wo bist du? Wir tauchen ein in verschiedene Situationen aus der Tora. Die Tora, die ersten 5 Bücher Mose. Und es geht darum, dass wir mehr und mehr erkennen, wie Gott ist. Und nicht nur aus dem Neuen Testament erfahren, wie Gott ist, sondern gerade im Alten Testament offenbart sich Gott in seiner Art, sein Charakter, seine Art und Weise, wie er wirkt. Und Mose hat immer gebetet, Gott, ich will dich kennen, deswegen zeig mir deine Wege. Zeig mir, wie du wirkst, wie du handelst, was dein Charakter ist, deine Wesensart. Das möchte ich erkennen, damit ich dich erkennen kann. Und deswegen tauchen wir in diesen Wochen, in dieser Predigtserie über die Tora in verschiedene Situationen ein, aus den ersten 5 Büchern Mose, damit wir Gott mehr erfassen und erkennen und ergreifen, wie wir sind. Und heute tauchen wir ein in die Geschichte der Begegnung von Jakob mit Jahwe.
Stell dir vor, du hast einen Zwillingsbruder. Stell dir vor, ihr seid kurz vor der Geburt und derjenige, der es als erstes rausschafft, der kriegt alles. Derjenige, der es als erstes schafft, der kriegt alles. Er ist der Erbe. Er bekommt den Segen Gottes. Mein Bruder Esau war schon immer größer und stärker wie ich. Er hatte auch mehr Haare, war auch mehr behaart schon damals. Und ich habe gekämpft, aber ich habe es nicht geschafft. Er kam als erstes raus. Ich habe mich noch an den Fersen festgehalten, aber es hat sich wie so entschieden. Er ist der Erstgeborene. Er bekommt alles. Nur meine Mutter, Rebekka, die mochte mich mehr. Also, das glaube ich zumindest. Aber eines Tages, vor einigen Jahren, da kam eine Wendung. Mein Bruder, stark, groß, eher der Jäger. Ich, eher der Farmer, der Bauer. Er ging los zum Jagen und hatte nicht so viel Erfolg, während ich mir einen Linseneintopf gemacht habe. Er kam zurück, hungrig, frustriert und sieht mich mit meinem Linseneintopf. Ey, Jakob, gib mal den Linsen her. Nee, das sind meine. Such dir halt selber was. Und dann habe ich gemerkt, das ist meine Chance. Das ist meine Chance. Und ich sagte, du Esau, du kannst es haben, aber ich will das Recht des Erstgeborenen von dir haben. Ja, was nützt mir mein Recht, wenn ich nichts zum Essen habe? Na also gut, dann machen wir den Deal. Und ich dachte, ja, was für ein Deal, ha? Linsen mag ich eh nicht so und habe jetzt dafür das Erstgeborenenrecht. Das Blatt hat sich gewendet. Nun, jetzt, vor einigen Wochen, kam meine Mutter Rebekka zu mir und meinte, dass mein Vater jetzt alt und krank ist. Und dass er meinen Bruder Esau losgeschickt hat, ihm noch mal einmal was zu jagen, weil ihm dann seinen Segen, den Segen der Gott der Generationen meiner Väter weitergeben möchte. Und meine Mutter meinte, Jakob, das ist deine Chance. Hol dir diesen Segen. Hol 2 Ziegen oder Schafböcke, wir bereiten sie her. Ich war schon ganz verunsichert, weil schaut mich an, mit dem Bart hat es eben nicht so geklappt bei mir und er wird es ja erkennen. Aber mein Glück ist, dass mein Vater nicht mehr so gut sieht. Mit dem zubereiteten Essen, mit bisschen Wolle um die Arme und um den Hals gewickelt und mit meinem Bruder seinen Klamotten, bin ich dann zu meinem Vater. Zweimal. Zweimal habe ich ihn angelogen, als er mich fragte, ob ich Esau wäre. Es hat geklappt. Ich habe den Segen bekommen. Aber der Schwindel ist schnell aufgeflogen. Meine Mutter macht sich Sorgen um mich, weil sie sagt, sobald dein Vater geht, wird Esau dich verfolgen. Und unter dem Vorwand, mir eine Frau aus ihrer Familie zu finden, wurde ich losgeschickt. Und hier bin ich nun. Alleine. Schutzlos. Auf dem Weg. Gott, wo bist du eigentlich? Wo ist dieser Segen? Wo sind diese Zusagen? Gott, ich bin so allein. Ich habe nicht mehr was zum Schlafen. Kein Bett. Nur ein Stein. Schwer, hart. Es wird dunkel. Ich muss mich hinlegen. Dann wird's wohl dieser Stein tun. Gott, wo bist du? Hat sich das rentiert? War es vielleicht ein Fehler, diesen Schwindel zu begehen, den Segen zu erschleichen? Jetzt bin ich allein.
Jakob war wirklich allein. Er hatte nichts mehr, außer diesen Stein. Und ganz ehrlich, so bequem ist ein Stein nicht. Vielen Dank, Sammy, du darfst aufstehen. Ist in Ordnung. Dieser Stein steht dafür, dass Jakob anstatt des Segens und des Erbes und des Reichtums seines Vaters nichts mehr geblieben ist. Die Zweifel sind geblieben, die Ängste, die Unsicherheit. Er blickt in eine sehr unsichere Zukunft. Er weiß nicht, was kommt. Er ist einsam, gefühlt von allen gehasst. Die Einzige, die ihn noch geliebt hat, seine Mutter, wird er nie mehr wiedersehen. Er ist auf der Flucht vor dem Hass und der Rache seines Bruders. Er fürchtet um sein Leben. Er ist schutzlos. Er hat nichts anderes. Und so ein Stein ist ein Bild dessen, bevor wir unseren Kopf auf einen Stein legen. Also das ist ja wirklich nicht bequem. Das zeigt, es ist nichts mehr übrig. Und Jakob kannte den Gott seiner Väter vom Hörensagen. Er hat gehört, wie Gott seinem Großvater Abraham begegnet ist. Wie er seinem Vater Isaak begegnet ist und wie er ihn gesegnet hat und deswegen so reich wurde. Isaak war ein sehr, sehr reicher Mann, weil Gott ihn gesegnet hatte. Und jetzt fragt er sich, Gott, wer bist du? Wo bist du? Und die Situation, dass die Sonne untergeht und es dunkel wird, äußerlich um Jakob herum, mitten in der Wüste, einsam, schutzlos, mittellos, ist auch ein Abbild der Dunkelheit in seiner Seele. Und dann passiert etwas. Und wir wollen in diesen Traum hineingehen, den Jakob hat. Im Vers 12, im 1. Mose, Kapitel 28, da heißt es, im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel ging. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Und ganz oben stand Jahwe, der Herr. Also kurz, um ein bisschen warm zu werden. Jakob sieht drei Dinge. Was sieht er als erstes? Die Leiter. Er sieht als zweites die Engel. Und als drittes sieht er den Herrn, Jahwe, den Gott seiner Väter. Wo er nur gehört hat aus den Erzählungen seiner Väter. Und plötzlich sieht er ihn, wie genau, ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen, aber er sieht Jahwe, den Schöpfer von Himmel und Erde. Interessant ist die Leiter, ganz ehrlich, ist eine schlechte Übersetzung, weil es waren sicherlich nicht so eine Sprossenleiter, wie wir uns die vorstellen. Ja, so eine Leiter, verschiedene Sprossen und dann klettern so ein Engel nach dem anderen, klettert da runter und dann der Engel wieder hoch und er muss Platz machen und abwarten. Es war sicherlich keine Leiter. Es war vielmehr eine Treppe oder eine Rampe. Aber entscheidend war auch die Engel. Also das waren sicherlich keine Goldlöckchen, Harfe, klimpernden, süßen Plüschtierengel, die da ein bisschen geklimpert haben. Und der Jakob, oh, es ist schön und oh, himmlisch hier. Ja, Löckchen, sondern ich glaube, es waren Boten Gottes, Herolde, mächtige Engel, Diener Gottes des Allmächtigen, die seine Befehle ausgeführt haben, die den Himmel auf die Erde gebracht haben, die die Dekrete des Königs, des Schöpfers der Himmel und von Himmel und Erde hier auf diese Erde ausgeführt haben. Da war richtig königliche Action los, Autorität und Macht. Das waren diese Wesen Gottes, die Engel. Und Jakob sieht Jahwe, den Gott seiner Väter. Und hier passiert etwas, was wir alle brauchen. Vielleicht kennst du auch Gott vom Hörensagen. Vielleicht hast du Predigten über ihn gehört, Erzählungen, Zeugnisse, was Menschen mit ihm erlebt haben. So ging es Jakob bis jetzt. Aber er hatte noch nie eine persönliche Begegnung mit Jahwe. Und vielleicht geht es dir auch so, du denkst dir, ja, das Christentum oder der christliche Glaube ist interessant und was die erzählen und sowas hört sich gut an und macht irgendwie Sinn. Aber entscheidend ist nicht, was wir über Gott wissen, sondern entscheidend ist, dass wir ihn kennen. Entscheidend ist nicht, dass wir irgendetwas für wahr halten, Theorien für wahr halten, sondern ihm zu begegnen. Das ist der Punkt. Und Jakob begegnet Jahwe. Und er hört drei Dinge, die entscheidend sind für genau seine Situation. In Vers 15, da redet Gott mit ihm. Jahwe spricht zu ihm. Er sagt zum Beispiel dann, mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in diesem Land, in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen. Ich stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Ich gebe dir kurze Minute Zeit, mit deinem Nachbarn zu überlegen, was sind drei entscheidende Dinge, die Jakob hört und warum war es in seiner Situation so entscheidend, das zu hören. Ihr könnt euch kurz darüber austauschen, eine Minute habt ihr Zeit. Drei Dinge und warum waren die so wichtig? Okay, also. Was sind die drei Dinge, die Jakob hört? Als erstes, was sagt Gott als erstes? Ich werde bei dir sein. Warum ist es so wichtig? Weil er einsam war, weil er alleine war. Niemand, der bei ihm war. Wie gesagt, seine Mutter, die einzige, die ihn noch geliebt hat, wird er nie mehr wiedersehen. Er ist schon in dieser Wüste alleine. Und Jahwe, der Gott seiner Vorväter, er ist ein Gott der Generationen. Und er sagt, Jakob, ich sehe dich. Hier in dieser Wüste, komplett alleine. Ich bin bei dir und ich werde bei dir sein. Und das war in dem Moment so wichtig für Jakob zu hören. Das Zweite, was er sagt, ist, ich werde dich beschützen. Jakob war schutzlos. Er hatte keine Familie um sich, keine Bediensteten, die ihn geschützt haben. Er war alleine dem Schicksal, ich sage es mal, der Willkür des Schicksals ausgeliefert. Und Gott sagt, ich beschütze dich, weil ich einen Plan habe mit deinem Leben. Weil ich etwas vorhabe, weil ich deinen Vätern die Zusage gemacht habe. Mit deinen Vätern habe ich einen Bund geschlossen, ein Versprechen. Und diesen Bund werde ich halten. Und deswegen schütze ich dich jetzt, wo du so alleine und schutzlos bist. Ich, der Schöpfer von Himmel und Erde, werde dich beschützen. Deswegen fürchte dich nicht. Ich bin da. Und das Dritte, was er sagt, ist, so wie sich deine Armut jetzt anfühlt, du hast dir es nichts geblieben, aber ich werde meine Zusagen halten, ich werde dich zurückbringen in dieses Land. Und der Segen, den ich deinem Urgroßvater, deinem Großvater und deinem Vater gegeben habe, der wird auch dich erreichen. Sei getrost, hab keine Angst. Und für Jakob war das so entscheidend, diesem Gott persönlich zu begegnen und seine Stimme ganz persönlich in seiner Situation zu hören. Und diese Begegnung mit Jahwe, dem Gott, von wo er bisher nur gehört hat, ihm persönlich zu begegnen, hat alles verändert. Das heißt dann hier im Vers 16, da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst. Und ich kann mir das vorstellen, also wenn du, das war ja nicht nur so eine nette kleine Illustration, sondern er hat im Traum, hat Gott ihm die Augen geöffnet für eine geistliche Dimension. Das war nicht nur symbolisch, sondern es war wirklich in dem Moment die geistliche Wirklichkeit, die unsichtbare Wirklichkeit, die Gott ihm im Traum gezeigt hat. Und es hat ihn, er hat gesagt, boah krass, Gott ist hier, der Schöpfer von Himmel und Erde, er ist hier an diesem Ort. Er sagt dann weiter, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Und er nannte diesen Ort Bethel, das Tor zum Himmel, das Haus Gottes, der Ort, wo der Himmel offen ist. Ich finde diesen Begriff der Himmelsleiter sehr interessant. Eben ist es nicht so eine Sprossenleiter, sondern vielmehr ein Zugang, eine Treppe vom Himmel auf die Erde. Das Wort, was hier steht, baut eine Brücke zu einer anderen Situation. Und zwar der Turmbau zu Babel. Sehr interessant, das Wort, das hier geschrieben wird für das Tor zum Himmel, ist auch, stimmt mit dieser Bedeutung von Babel überein, das heißt das Tor Gottes. The Gate of the God. Und Babel war der Versuch der Menschen, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reicht. Und es gibt solche altertümlichen Bautümer, die heißen Zikkurat. Das sind Tempel, die in Form von Pyramiden treppenartig in den Himmel gebaut wurden. Hier ist ein Bild von einem Zikkurat des Mondgottes Nana, der auch genannt wird der Zikkurat von Ur. Wurde ca. vor 4000 Jahren gebaut, der sumerischen Herrschaft, und er steht im heutigen Irak. Und interessant ist, dass diese Bauweise in diesem anderen Bild es zeigt, wie so das gewesen sein muss, so riesig, was da abgegangen sein muss. Und in dieser Skizze sehen wir die Gedanken dahinter, wir bauen uns einen Zugang in den Himmel. Und ganz oben ist der Altar. Und da bringen wir unsere Opfer und unsere Gebete und machen unsere Rituale, um die Gunst der Götter zu bekommen. Wir gehen die Stufen hoch, um uns den Segen der Götter, den Schutz und die Versorgung der Götter herunterzuholen. Um die Götter gut und günstig zu stimmen. Das war die Denkweise der Menschen damals und es ist die Denkweise von jeder Religion heute. Du hast die 5 Säulen des Islam, die menschliche Anstrengung, du hast die 10 Wege im Buddhismus. Du kannst auch Christentum und Judentum so verstehen, als deine Gebote und Rituale, die du halten musst, damit du Gott nahe bist und damit Gott dich segnet. Und faszinierend ist, dass wir mit Jesus etwas komplett Konträres erleben. Jesus sagt im 1. Johannesevangelium, Kapitel 51, ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über den Menschensohn hinauf und herabsteigen. Also Jesus baut die Brücke zu dieser Situation von Jakob. Und die Auslegung dieses Wortes über, im Englischen on, the Son of Man, kann man entweder auslegen als auf dem Menschensohn, meint, dass Jesus sagt, ich bin die Treppe. Durch mich, ich bin der Zugang. Über mir ist der Himmel offen. Und dein Zugang zu Gott ist durch mich. Ich bin das Tor, ich bin diese Treppe. Und ich finde es faszinierend, dass wir hier sehen, Religion baut den Menschen durch eigene Anstrengung und Leistung, versuchen sie in den Himmel hochzukommen. Aber Jesus sagt, ich bin vom Himmel zu euch gekommen. Ich habe all die Anforderungen des Gesetzes erfüllt. Ich war das Opfer, das gegeben wurde, damit ihr als Menschen versöhnt sein könnt mit Gott, dem Schöpfer, mit Jahwe. Ich war dieses Opfer. Ich bin diese Treppe. Ich bin der Zugang. Es ist nicht ein System von religiöser Leistung, dem wir dienen, um uns unser Heil, unsere Erlösung, den Segen und den Schutz des Gottes zu verdienen, sondern Jesus kommt und legt sein Leben hin. Er ist dieses Opfer. Und es fasziniert mich so, dass wir in dieser Beziehung zu dem lebendigen Gott stehen dürfen, aus seiner Gnade heraus leben dürfen und nicht die Stufen emporsteigen müssen, sondern Jesus, der Sohn Gottes, ist zu uns herabgekommen und lädt uns ein, bei Gott zu sein. Jesus ist die Treppe. Er sagt, über mir ist der Himmel offen. Ich möchte mit euch hineingehen in eine Situation, wo Jesus seine Jünger aussendet. Und er gibt ihnen einen interessanten Auftrag. Er sagt im Lukas-Evangelium Kapitel 10, also er sendet sie aus in die Dörfer und Städte, das Evangelium zu predigen. Und dann sagt er, und wenn ihr dann in ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Und wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wörtlich heißt es, wenn dort ein Sohn des Friedens ist, wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, wird der Friede zu euch zurückkehren. Lasst uns hier mal kurz innehalten und überlegen, was meint Jesus damit? Weil er sagt, es gibt diesen Auftrag nicht nur seinen Jüngern damals, sondern auch seinen Jüngern uns heute. Und versuch dir das vorzustellen, was Jesus meint, der Frieden, den du trägst, der Frieden, den du bringst. Und geh in ein Haus und sprich als erstes, sprich, Friede sei mit dir, Friede sei mit diesem Haus. Interessant ist, das Wort Friede ist nicht das Wort Shalom, was wir häufig auch gebrauchen in dem Kontext, sondern es ist ein anderes Wort, es heißt Irene. Und es bedeutet so viel wie eins, Ruhe, Frieden. Es bedeutet, dass Teile, die zusammengehören, wieder verbunden werden. Das, was zerbrochen ist, wird ganz, wird wieder eins, kommt wieder zusammen. When all essential parts are joined together, God's gift of wholeness, Ganzsein, Heilsein, das ist dieser Friede. Und Jesus, als er mit seinen Jüngern darüber spricht, dass er bald gekreuzigt wird und von dieser Erde gehen wird, sagt er, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt gibt, wie die Welt versucht zu kreieren. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Jesus sagt, dieser Friede, der auf mir ruht, dieser offene Himmel über mir. Und wir sehen im Leben von Jesus, überall, wo er hingegangen ist, hat sein Frieden Menschen berührt. Sind Menschen heil geworden? Sind sie befreit worden von der Macht der Finsternis? Ketten von Dämonen wurden gesprengt und Menschen konnten heil werden. Das ist eine Auswirkung des Friedens. Das, was zerbrochen ist, ist wieder zusammengefügt worden unter diesem Frieden, unter dem Jesus gelebt hat. Und wo er hingegangen ist, hat er diesen Frieden mit sich gebracht. Und jetzt gibt er diesen Frieden seinen Jüngern, seinen Nachfolgern. Im Kapitel 20, nachdem er auferstanden ist und seinen Jüngern begegnet, sagt er, Jesus sprach immer wieder zu ihm, Friede sei mit euch. Wieder das gleiche Wort, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wie ich in diesem Frieden in die Welt gegangen bin, so sende ich euch. Und dann bläst er sie an, Vers 22, und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Und ich glaube, dieser Friede Gottes, der auf Jesus ruhte, wo der Himmel offen war über ihm und die Präsenz des Heiligen Geistes waren identisch. Und er sendet uns mit diesem gleichen Frieden aus. Der gleiche Heilige Geist ruht auf uns. Und ich glaube, Jesus möchte uns Mut machen zu sagen, geht in diese Welt und sprecht als erstes, Friede sei diesem Haus. Ihr tragt etwas, euer Friede, der Friede, den ihr bringt, wird sich dort lagern. Und wenn er empfangen wird, wird er dort ruhen und bleiben und Heilung bewirken. Heil sein, ganz sein. Er wird das, was zerbrochen ist, wieder zusammenfügen. Und wenn er nicht empfangen wird, dann wird er zu euch zurückkommen und dann geht weiter. Jesus sendet dich und mich. Jakob, er wacht auf und er hat gesagt, ich wusste ja nicht, dass Gott hier ist, an diesem Ort. Ich mag diese Bezeichnung, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Und ich habe mir gedacht, geht es uns nicht manchmal genauso, dass wir gar nicht checken, dass Gott hier ist, dass Jahwe präsent ist, dass der Himmel offen ist. Ich meine, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier reingekommen bist mit einer ehrfurchtergreifenden Haltung in deinem Herzen. Also ich bin es ja auch nicht. Ich meine, wir kommen hier rein in unser Office, in unser Lounge und es ist unser Ort, unser Zuhause. Aber um diese Worte von Jakob zu gebrauchen, was für ein ehrfurchtgebietender Ort, weil hier der Himmel offen ist. Das Haus Gottes im Neuen Testament ist die Gemeinde, wo wir uns versammeln, zu zweit, zu dritt in euren Kleingruppen oder hier. Das Haus Gottes ist die Gemeinde und die Gemeinde ist das Tor zum Himmel. Versucht ihr das zu vergegenwärtigen. Jakob sagt, ich wusste ja nicht, dass Gott hier ist. Ich dachte, ich sei einfach nur ein Stein, auf den ich mich lege. Aber Gott ist hier, Jahwe ist hier. Und wie wäre das, wenn Gott uns die Augen öffnet? Ich komme mir selbst manchmal so vor, dass ich mir nicht wirklich bewusst bin, was hier ist, wenn wir zusammenkommen. Was es bedeutet, dass der Himmel offen ist, dass Engel hoch und runter steigen im Haus Gottes, an dem Ort, wo Gott ist, wo der Himmel offen ist. Vielleicht empfindest du das auch gar nicht immer so, weil dich so viel seelisch bedrängt und bedrückt und belastet und du kommst hierher und es ist irgendwie so, ja, ich gehe halt irgendwie am Sonntag in Gottesdienst. Aber was wäre, wenn Gott unsere Augen öffnet, so wie Jakob? Vielleicht würde es uns Angst einflößen, wenn wir die Engel Gottes sehen, die uns hier eigentlich begegnen würden, die uns dienen möchten. Vielleicht würden wir auch sagen, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Ich wusste ja nicht, dass Gott hier ist. Was würde das verändern in unserer Mitte, in unserem Gottesdienst, in unserer Begegnung als Christen? Die Gemeinde ist das Tor des Himmels. Wie können wir uns ausstrecken danach, dass Gott, dass der Himmel auf dieser Erde erfahrbar wird und Menschen heil werden in dem Shalom, den wir tragen? Deswegen ist der zweite Gedanke, du bist ein Botschafter dieses Friedens. Jesus sendet dich und mich aus mit diesem Frieden. Er sagt, der Friede, den ihr tragt, den ihr bringt. Überleg dir mal, welchen Frieden bringst du in deine Arbeit? Das heißt jetzt nicht, dass du morgen zu deinem Chef gehst und sagst, Chef, Friede sei mit dir. Ja, vielleicht kommt ein bisschen komisch, ja. Aber du darfst mit dem Bewusstsein gehen und du darfst ja wohl in deine Arbeitsfläche hineingehen, Arbeitsstätte oder in dein Studium, in deine Ausbildung, in deine Nachbarschaft, auch in deine eigene Familie, wo zerbrochene Beziehungen sind, wo kein Friede herrscht. Darfst du hingehen und sagen, Friede sei über diesem Haus, Friede sei über diesem Arbeitsplatz. Und vielleicht wird dein Friede nicht immer empfangen, ja. Das kann sein. Aber dennoch geh und verbreite diesen Frieden und du wirst erfahren, dass dort der Friede ruht, wo er empfangen wird. Und das, was zerbrochen ist, wieder verbunden werden kann. Du bist ein Botschafter des Friedens. Und Jesus wohnt in dir. Wir gemeinsam sind das Haus Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes. Jesus lebt in uns. Das heißt, da ist der Himmel über uns offen. Aber wir begreifen es so häufig nicht und mir geht es ganz genauso. Aber ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das, dass unsere Augen offen werden, dass wir erleben und sehen, wie der Friede Gottes kommt, wie die Engel Gottes kommen, wie hier ein ehrfurchtgebietender Ort ist. Nicht, weil es so schön ist, natürlich ist es auch schön, aber weil Gott hier ist und weil Wunder passieren in der Gegenwart Gottes, Zerbrochenes heil wird, weil der Himmel offen ist. Und vielleicht bist du heute auch hier und denkst dir, ja, ich habe über Gott gehört, aber ich bin ihm noch nie persönlich begegnet. Und vielleicht hast du genau da eine Sehnsucht. Gott, ich will dir begegnen. Ich will dich kennen. Nicht nur etwas über dich wissen oder etwas über dich glauben, sondern ich will dir glauben, weil ich dich kenne. Vielleicht bist du so ein Jakob und sagst, Gott, wo bist du? Wo ist der Segen? Wo sind die Verheißungen? Gott, ich fühle mich einsam. Gott, ich fühle mich schutzlos. Ich schaue in eine unsichere Zukunft. Ich bin mittellos. Mir ist nichts mehr geblieben. Vielleicht bist du genau in dieser Situation wie Jakob, als er sich schlafen legt. Und ich bete für dich, dass der Schöpfer von Himmel und Erde, Jahwe, dir begegnet. Und wenn du möchtest, dann lass uns aufstehen, unser Herz auf Gott ausrichten und sagen, Jesus, du bist hier. Öffne unsere Augen. Ich wusste ja nicht, dass du hier bist und was es wirklich bedeutet. Gott, spreng unseren Horizont. Wir sehnen uns danach, dich zu kennen. Heiliger Geist, komm jetzt auf uns. Mit der Gegenwart des Himmels, mit der Gegenwart des Thronraumes Gottes. Und ich sage, Friede sei mit dir. Friede in deiner Familie, wo die Beziehung zwischen Kindern und Eltern zerbrochen ist. Ich sage Friede über der Beziehung zu deinen Kindern. Friede über der Beziehung zu deinem Vater. Friede über der Beziehung zu deiner Mutter. Friede sei in deinem Haus. Friede sei über deiner Seele. Das, was zerbrochen ist, dass es heil werden kann in deiner Seele. Friede sei über deinem Körper. Das, was nicht gesund ist, was zerbrochen ist, dass es heil wird. Ich segne dich mit Frieden. Friede sei bei all den Fragen, die du hast, bei den Entscheidungen, die du triffst, bei den Wegen, die du gehst. Der Friede Gottes sei mit dir. Die Präsenz des Heiligen Geistes sei mit dir. Und Vater, wir beten, öffne unsere Augen, dass wir das checken. Dass wir checken, dass du hier bist, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und dass unsere Herzen mit Ehrfurcht erfüllt werden. Mit Ehrfurcht, weil Jahwe hier ist. Was für ein ehrfurchtgebietender Ort das Haus Gottes, die Gemeinde ist. Das Tor zum Himmel. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du nicht uns von uns erwartest, dass wir die Stufen hochklimmen durch unsere religiöse Leistung und Anstrengung, sondern dass du gekommen bist, dich geopfert hast, dass du die Treppe bist, dass du der Weg bist, dass du das Tor bist, der Zugang zu Gott. Danke dafür. Vergib unseren Hochmut. Vergib unsere Ignoranz. Vergib unseren Stolz. Und nimm uns an. Und wenn du bisher Gott nur vom Hörensagen kanntest, ich lade dich ein, ein einfaches Gebet zu sprechen und sagen, Gott, ich will dich kennen. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du mein Opfer warst. Ich bitte dich, vergib meine Schuld. Vergib meinen Hochmut und meine Ignoranz. Ich gebe dir mein Leben und ich möchte dir nachfolgen, um dich zu kennen. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich. Streck dich aus danach. Streck dich aus nach diesem Segen. Streck dich auch aus nach diesem Frieden. Sag Gott, ich brauche diesen Frieden. Ich empfange ihn. Jesus sagt, wenn euer Friede empfangen wird, dann wird er auf euch ruhen. Und so auch hier und jetzt kannst du diesen Frieden empfangen und sagen, Gott, hier ist mein Herz. Ich empfange den Frieden heute Morgen. Komm, Heiliger Geist. Komm, erfülle mich. Komm auf mich. Komm. Ich empfange das, was du mir gibst heute Morgen. Und ich spreche Heilung über dir aus. Ich segne dich mit Heilung. Heil sein in deiner Seele, in deinem Ganzen, in deiner Persönlichkeit. Heil sein in deiner Persönlichkeit. Heil sein in deinem Körper. Friede sei mit dir.